Kopfzerbrechen. Willkommen bei Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Mit den Fragen von heute. Alltagsprobleme teilen in der Beziehung. Ist das gut oder schlecht? Und Schmerz im Rücken. Was sagt er mir und was sagt er mir auch nicht? Lieber Alex, ja, auch an dich herzlich willkommen, sowie an alle anderen, die da zuhören in unserer neuen Folge. Du hast was mit, wo es um Schmerz und Rücken geht und um noch viel mehr. Magst du gleich mal anfangen zu erzählen, was deine Studie so erzählt?
Genau, ja, sehr gerne, Ursula. Also es geht darum, dass man sich MRT-Studien angeschaut hat, also angesehen hat, ist von 2015, und zwar von Menschen ohne Rückenschmerzen. Ja, das klingt jetzt komisch, aber man hat gesammelt Leute, die keine Symptome aufweisen, keine Schmerzen, keine Schonhaltung, und hat sich MRT-Bilder, also bildgebende Verfahren, angesehen und hat dann Expertinnen und Experten auch gebeten, es auszuwerten, und hat aber dann auch geschaut, okay, liegen hier Veränderungen vor, also sogenannte Bandscheibendegeneration. Das kennen wir alle vermutlich von uns selbst oder von anderen Leuten, also in Richtung Skoliose, Abnutzungserscheinungen, wenn Knorpel, also wenn die Flüssigkeit ein bisschen fehlt, wenn etwas auch ausgetreten ist, also Vorwölbungen, alle diese Geschichten. Ja. An dieser Stelle vorab, weil ich das Thema sehr spannend finde, muss ich aber trotzdem darauf hinweisen, dass weder du noch ich Medizinerinnen oder Mediziner sind. Also wir sind keine Orthopädinnen oder Orthopäden. Nichtsdestotrotz gibt es einfach diese guten Untersuchungen, die ich sehr spannend finde, und deswegen würde ich es gerne trotzdem mit dir
genau,
und den anderen
teilen. Genau, die für unsere Arbeit relevant sind, gell?
Richtig, so richtig. Genau. Also was hat man sich hier angeschaut? Man hat sich unter dieser Studie von 2015 all diese gesammelten Studien angeschaut und diese Bilder, und die zentralen Ergebnisse sind folgende, und die finde ich sehr spannend, dass mit Alter 30 Jahre plus bereits 50% der Personen Bandscheibendegenerationen aufgewiesen haben. Und mit über 50 Jahren, also die Leute, die dann plus 50 waren, Tendenz natürlich steigend dann ins ganz hohe Alter, waren es über 80%. Ja? Mhm. So, jetzt kann man sagen, okay, super, ja, haben die halt irgendwie schiefe Wirbelsäulen gehabt. Was machen wir jetzt damit? Warum ist das wichtig? Weil es natürlich ganz große Fragen aufwirft, beziehungsweise auch vielleicht so ein bisschen challenged, wie entstehen dann Schmerzen, weil, um es nochmal zu betonen, es geht hier um Leute, die keine Schmerzen hatten. Ja? Also man hat nicht einfach nur Bilder von Wirbelsäulen betrachtet, sondern und hat dann raten lassen, haben die Schmerzen, haben die nicht, das gibt's auch, dazu können wir mal kommen, das ist spannend, aber in dieser Studie geht's darum, dass man sich Leute angesehen hat, die keine Schmerzen beschrieben haben, die gesagt haben, nein, Rücken passt alles, ich mache Sport oder auch nicht, mir geht's gut, Rückenschmerzen habe ich nicht. Und trotzdem hatten in den jüngeren Jahren 50% und später, also 50 plus, über 80% der Leute signifikant, also wirklich gut bestimmbare, das sieht man ja am Bild sozusagen, große Abnutzungserscheinungen, massive Skoliose, eine Vorwölbung, Austritt, ja, die Knorpelflüssigkeit war reduziert. Also all diese Geschichten, die man eigentlich mit einem typischen Schmerzerleben gleichsetzen würde. Und es ist sehr, sehr spannend, weil uns das natürlich dann so auch dahin führt, dass man dann sagt, okay, was sagt mir das aus? Also Leute, sehr viele Leute, also Rückenschmerzen sind ja echt, ja, also das an dieser Stelle, das hinterfrage ich nicht. Und das betrifft gerade in unserem Breitengrad natürlich ganz, ganz, ganz viele Personen, die sowas entweder punktuell, so einen Lumbago oder so einen Hexenschuss mal hatten oder haben, oder einfach auch sogenannte chronifizierte Rückenschmerzen oder ja, also Verspannungen oder dadurch in eine Schonhaltung gehen und sagen, das habe ich schon seit 20 Jahren. Also das gibt's natürlich. Das ist mit massivem Schmerzerleben oft einhergehend. Aber die große Frage, die auch für uns in der Psychologie jetzt spannend ist, warum? Ja, also was tut mir da weh? Ja, und um es in die Praxis überzuleiten, ist eine gute Erklärung, ein sogenanntes Fear Avoidance Modell, also es ist von Flayen und Linden beschrieben, aber auch von vielen anderen Leuten immer wieder neu. Ja, also ich vereinfacht ist es dieses Fear Avoidance Modell, das man dann gesehen hat oder festgestellt hat, dass Leute, die sehr wohl ein Schmerzempfinden haben, zum Beispiel eben auf die Studie beschrieben, also auf unser Thema heute im Rücken, gewisse psychische Gemeinsamkeiten oft aufweisen. Ja, also um was geht's da? die interpretieren den Schmerz dann und gehen sehr oft in, die Leute gehen sehr oft oder neigen zum Katastrophisieren. Angst vor Bewegung, Vermeidung ist so ein Punkt, Muskelanspannung. Man wird sensibilisiert darauf und sehr oft liegt dann eine Chronifizierung vor. Mhm. Und das ist was, was ich persönlich, weil ich einfach sehr mag, auch mit Leuten zu arbeiten, auf einer mit somatischen Themen, sage ich einmal, also wo auch der Körper im Fokus steht, in der Psychotherapie wegen Rückenschmerzen oder Migräne oder sonstigen. Das finde ich total spannend, wenn jemand mit Rückenschmerzen oder anderen Verspannungen kommt, das dann auch so für sich zu nutzen, diese Studien. Ja.
Inwiefern?
Also sehr, sehr oft kommen ja Leute oder auch im Privatbereich sozusagen, was macht man? Man hat Rückenschmerz, man geht zu einem gut ausgebildeten Arzt oder einer Ärztin in die Orthopädie und dann kriegt man ein sehr überzeugendes Bild. Ja, also in der Regel Röntgen oder dann halt ein MRT zum Beispiel, um das differenzierter zu betrachten. Und ich finde es und fand es immer sehr spannend, weil das natürlich seine Richtigkeit hat und oft notwendig ist. Ja, das will ich an dieser Stelle natürlich nicht in Frage stellen. Aber für uns auch gerade so durch die therapeutische Linse oder durch die Hypnolinse auch, ist es sehr spannend, weil es natürlich eine unfassbar überzeugende Suggestionskraft aufweist. Also man kommt in einer sehr suggestiblen Haltung als Patientin sozusagen ins Spital oder zur Ärztin unter Schmerzen und dann sieht man dieses Bild. Ja, und dieses Bild, da zeigt jetzt eine Expertin auf, wie es so ausschaut im Rücken, was ja auch stimmt. Ja. Und die Ableitung, also die Annahme, die dann getroffen wird, ist dann sozusagen ein bisschen tricky, weil natürlich sehr oft wir dann auch als Laien sagen, kein Wunder, wenn ich mir meinen Rücken so anschaue, dann muss es mir ja wehtun. Ja, also ist ja völlig schief oder da fehlt ja schon ganz viel oder die Leute sind ja dann auch oft schon kleiner, wenn sie nicht 10 Jahre alt sind, sondern halt wieder, wir werden ja alle kleiner ein paar Zentimeter, da fehlt dann die Flüssigkeit, da gibt es Abnutzung und dann sieht man das und das ist unfassbar überzeugend natürlich. Ja, also zu sagen, okay, klar tut mir alles weh, klar habe ich jetzt einen Hexenschuss oder sonstiges, weil da drückt ja schon der Wirbel auf den anderen. Ja? Und das finde ich total spannend, weil es eine unfassbar gute Erklärung abliefert, wieso uns der Rücken wehtut. Ja? Noch dazu natürlich auch von einer Expertin vermittelt, ja? Die das ja auch richtigerweise so auslegt. Ja? Und jetzt kommen die Leute zu uns in die Praxis und sagen, ja, ich habe irgendwie da L4, L5 unten, unterer Rücken und Abnutzung und da ist so, kann man nichts mehr machen und da ist das schon ausgetreten. Und da einfach das ein bisschen anzureichern mit anderen Ideen dazu, wie zum Beispiel diesen Studien, dass wir nicht hinterfragen, dass der Rücken so aussieht, sondern so ein bisschen, wie soll ich sagen, wertschätzende, ich nenne es jetzt mal Aufklärungsarbeit manchmal anbieten und zu sagen, okay, da gibt es ganz, ganz viele Untersuchungen, die aufzeigen, dass es ganz, ganz viele Leute gibt mit einem Rücken, der ausschaut wie ihrer, aber keine Schmerzen haben. Ja? Genauso gibt es übrigens auch Leute mit einer wunderbaren Wirbelsäule, die vermutlich Schmerzen aufweisen. Ja? Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir dann sozusagen auch in die Wirksamkeit kommen können, in der Therapie oder im Coaching zu sagen, da gibt es einfach gewisse oft, ich nenne es fast Zugänge zum Leben. Also wie gehe ich durchs Leben? Gehe ich vermeidend? Und was sagt mein Rücken mir dann aus? Und da wird es total spannend, weil ja Schmerz generell natürlich im Gehirn entsteht und eben nicht im Rücken. Und wir das dann nutzen können und dann wird im Idealfall, wir werden diese Impulse, die wir im Rücken wahrnehmen und die nehmen die Leute natürlich wahr, ja, das spreche ich ihnen nicht ab, vielleicht so ein bisschen zu einer verbündeten Instanz, um zu schauen, okay, was sagt mein Körper mir da, was lastet da auf mir, was habe ich möglicherweise, auch wenn man es jetzt metaphorischer sieht, was habe ich schwer zu tragen, was lastet mir auf den Schultern, weil es hier ganz, ganz gute Beobachtungen und Untersuchungen noch gibt, dass wenn man die Leute unterstützt, wieder so in die Selbstwirksamkeit zu gehen, dass sich sehr wohl auf die Rückenschmerzen sehr, sehr gut auswirken kann.
Ja. Mhm. Und wenn ich es jetzt richtig verstehe oder so ein bisschen weiterdenke, könnte ich mir vorstellen, auch durch das Erzählen dieser Studie, gell, das ist so ein, okay, es muss nicht für immer genau so bleiben, genau, weil dieses Bild so aussieht, wie es ist, gell, sondern es ist trotz dessen, wie das Bild aussieht, vielleicht doch ein bisschen veränderbar. Also, dass das auch so was Hoffnungsvolles,
ja, genau,
so was,
genau,
Zuversichtliches, ja, geben könnte, oder?
Genau, ja, das ist der große Punkt ist, dass so meine Wahrnehmung ist, zu Recht, verstehe ich natürlich, dass Leute kommen und gerade wenn es sozusagen ein MRT gibt, ein neues oder man erklärt bekommen hat, sozusagen, es tut ihnen weh, weil, schauen Sie sich das an, dann sind die natürlich so eingenommen davon, dass wir hier sehr, sehr, wir haben es sehr schwer dann natürlich, ja, die Leute in Veränderung zu unterstützen, weil es hat so den Charakter von, ja, ich habe eine Depression, aber das ist bei uns genetisch. Ja, super. Ja, also da können wir dann nur mehr ein Kerzerl anzünden, auch in der Stunde, weil solange das die Überzeugung ist, ist es natürlich schwierig. Das heißt, da ist es oft ja hilfreich, das ein bisschen aufzumachen und es jetzt nicht abzuwerten, aber einfach zu sagen, das macht total viel Sinn. Umso wichtiger ist es, ich würde Ihnen gerne ein paar Dinge anbieten, so was Forschung angeht, Erzählungen, Literatur, Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch mit Klientinnen und Klienten. Und dann fragen wir uns einmal so quasi, was tut denn da so weh bei Ihnen? Ja, also um das ein bisschen aufzumachen, nicht zu sagen, das stimmt nicht, sondern genau um das in Frage zu stellen, ja, mir tut es ja so weh und ab jetzt kann ich nur mehr irgendwie am PC-Ball sitzen und Übungen machen, aber das werde ich jetzt für immer haben, dass man das ganz sanft anreichert mit Erzählungen, mit Metaphern, aber auch einfach wirklich mit Studien, die das einfach ganz gut belegen, dass das so nicht sein muss. Dass man so ein MRT-Bild haben kann und trotzdem zum Beispiel schmerzfreier oder schmerzfrei durchs Leben geht.
Weil du gerade gesagt hast, durch Erfahrungen, also du berichtest manchmal auch von Erfahrungen, die du gemacht hast in der Arbeit. Hast du da eine, die du teilen würdest mit uns?
Ja, sehr gerne. Also prinzipiell erinnere ich mich an ein paar Stunden also gibt es ein paar Leute, die mir dazu einfallen, wo es zum Beispiel sehr, sehr spannend war, einfach auch zu fragen, angenommen, also wenn wir das Bild jetzt mal würdigend parken, das sie da so mitgebracht haben oder mir erzählen, ja, den Befund, ja, ich frage dann oft, was könnte es denn, Sie wissen es nicht, aber was könnte es denn sein? Wieso genau jetzt? Ja, wieso haben Sie, diese Wirbelsäule schaut seit Jahren vermutlich ähnlich aus. Ja? Wieso glauben Sie, nur wenn Sie raten müssten, wieso haben Sie genau jetzt diesen massiven Vorfall? Wieso tut es genau jetzt weh? Und das ist zum Beispiel total spannend, weil dann manchmal unbewusst so Ideen, Hypothesen sind das natürlich aufkommen. Und dann sagen, naja, kann das sein, weil ich gerade, was weiß ich, ein Kind bekommen habe und ich merke jetzt diesen Stress, der auf mir lastet, oder kann das sein, weil die Schwiegermutter eingezogen ist und sonst. Also es gibt sehr, sehr
also,
oft.
Also es gibt wunderbare, tolle Schwiegermütter auch auf dieser Welt, gell, das nur angemerkt.
Genau, es gibt wunderbare Schwiegermütter auf dieser Welt und das ganz sicher. Und es ist natürlich, es kann Stress in der Arbeit sein, aber es ist sehr, sehr spannend, wenn man Leute mal raten lässt und das erste, ich weiß nicht, mal wegparkt und einfach sagt, natürlich wissen sie es nicht, aber dadurch erreicht man eine Ebene, dass Menschen sich wieder eher darum kümmern, okay, was könnte mir denn das sagen? Also wir unterstellen, dass es vielleicht einfach eine Funktion hat im Sinne einer Kommunikation, unbewusst, unwillkürlich, dass sich da ein Bedürfnis meldet, hypnosystemisch würden wir das eher so auslegen, dass sich da ein Bedürfnis meldet, das vielleicht bedrängt wird oder keinen Platz bekommt im Leben. Und dann wird das zu einer fast schon einem Indikator oder einer verbündeten Instanz. Und das ist sehr, sehr toll. Ja. Auch alleine zum Beispiel diese Studien zu erzählen. Ja. Jetzt nicht belehrend, aber einfach sagen, wissen Sie, ich habe da gibt es ganz tolle Forschung mit Leuten, die ähnliches Erleben haben wie Sie. Und das ist total spannend. Das hat vielen Leuten schon geholfen. Würde Sie das interessieren? Soll ich Ihnen das ein paar Minuten erzählen? Mhm. Ja. Weil der Effekt, wenn man natürlich teilweise jahrelang gehört hat, ja, das ist so, weil die Wirbelsäule schief ist oder da haben sie eine Abnutzung und dann zum ersten Mal manchmal überhaupt sich fragt, okay, da kann ich jetzt was tun, auch in meiner Haltung oder okay, da gibt es Leute, die haben auch so eine Wirbelsäule und denen tut das nicht so weh, das ist total spannend, ja, das gibt Hoffnung, ja, Hoffnung, die ich natürlich auch vorsichtig vermittle, ja, also es geht jetzt nicht darum, dass wir da Wunderheilungen betreiben, aber einfach wieder sich Hoffnung zu erlauben, ist gerade beim Thema Schmerz oder chronischer Schmerz, denke ich, ganz, ganz wesentlich. Und umgekehrt, wenn ich, um das noch abzurunden, aber einfach auch zu fragen, okay, angenommen, wie wir mal in den anderen Folge, glaube ich, schon gesprochen haben, diese Verschlimmerungsfrage, Ja? Mhm. Zu sagen, okay, angenommen, Sie hätten den gleichen Rücken und hätten garantiert morgen die Schmerzen Ihres Lebens, ja, wenn Sie das unbedingt machen müssen. Wie kriegen Sie es hin? Leute wissen das oft. Ja, na, noch weniger Nein sagen. Noch mehr übernehmen. Ja, da müsste ich noch mehr Angst haben beim Schuhe binden, weil es wird einem ja auch so eine Schonhaltung suggeriert oder auch ausgesprochen. Ab jetzt bitte heben Sie nur mehr richtig und Sie machen den Sport, den Sie gerne gemacht haben, nicht mehr, weil da ist eine Rotation im Tor. Also das ist, also es, die Leute haben dann sehr, sehr oft natürlich eine wirklich mit nachvollziehbar, aber eine Schonhaltung im Kopf. Ja? Die Dinge, die Spaß gemacht haben, dürfen sie nicht mehr tun. Ja? Schuhe binden ist schon tricky. Ja? Das lieber auch nicht machen, und weil der Rücken. Ja? Also man geht in einer Schonhaltung durchs Leben, und das wiederum, also diese Angst und Sorge, die wirkt sich natürlich auch sehr oft auf das subjektive Schmerzempfinden aus. Ja? Also das ist so ein, das sind sehr viele Themen drin. Und das finde ich sehr spannend, David.
Während ich dir so zuhöre, muss ich auch an eine Fortbildung denken, die ich gemacht habe zum Thema ADHS oder den Umgang mit Phänomenen von dort, wo ein Facharzt, der das gehalten hat, auch betont hat, wie wichtig so andere Faktoren außer biologischen Faktoren sind, nämlich eben psychosoziale, also dass die einen Einfluss haben, dass meine Umgebung einen Einfluss hat, wie stark sich so ein Phänomen eventuell zeigt oder nicht. Und das würde ja ein bisschen das bestätigen, was du gerade so beschreibst. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn ich kein Facharzt bin, dieser Stelle nochmal, aber es würde ich auch das, also diese These oder die Erklärung von deiner Weiterbildung, von dem Seminar, würde ich genauso unterschreiben. Es macht einen massiven Unterschied, wie viel Freude, Erleichterung erleben die Leute gerade, wie sehr haben sie diese Schonung angenommen, wie denkt man über sich. Es auch innere Bilder übrigens machen einen Riesenunterschied, wenn man manchmal die Leute fragt in einer Imagination oder wenn sie es aufmalen wollen, wie nehmen sie ihren Körper wahr? Da bekommt man ja oft Rückmeldungen, die wirken ja, diese Bilder, ja, dass das natürlich ganz dramatisch ist, wenn man sagt, okay, ich habe das Gefühl, meine Wirbelsäule kann mich nicht mehr tragen oder mein Rücken, das knickt weg und das ist zu schwach, um die, also das ist natürlich, das sind Bilder, die, wo man sagen muss, der reagiert der Körper dann auch adäquat darauf, ja, wenn man das hat. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass der psychosoziale Faktor riesig ist. Wie sehr bin ich eingebettet? Wie geht es mir natürlich generell? Es gibt ja auch Korrelationen zu depressivem Erleben und Ängsten, also ganz viel Korrelation, und Rückenschmerzen. Wird auch niemanden mehr wundern. Aber find ich persönlich sehr spannend. Und da haben die sozialen Kontakte und Beziehungen unter anderem, wenn sie positiv erlebt werden, zumindest ganz, ganz großen Hebel.
Mhm. Und was würdest du sagen, wie leitest du es für dich ab oder wie brichst du es runter für dich, für den Alltag?
Eigentlich ähnlich. Also auch natürlich als jemand, der gerne Sport macht oder auch natürlich auch schon mal etwas im Rücken gespürt hat. Ich frage mich das dann zum Beispiel selbst auch ganz oft, sage, okay, spannend, wieso zwickt es jetzt und die ganze Zeit nicht? Und ich schaue dann so nach, habe ich Bedürfnisse überhört, übersehen in meinem Leben oder bespreche das auch mit anderen Leuten im Umfeld natürlich. So ein bisschen einfach sich neugierig, diese Neugier zu behalten. Aha, wieso kommt es genau jetzt? Ja, also es kommt ja auch bei diesen kleinen Bewegungen manchmal, oder manchmal macht man gar nichts anders, um so diese Idee sich zu fragen, so, was ist, wenn mein Rücken eigentlich nicht kaputt ist, ja, sondern was trage ich gerade so an Ideen oder auch an Last auf mir und wie kann ich damit anders umgehen? Was würde ich jetzt tun, wenn mein Rücken nicht wehtun würde oder sonstige Geschichten? Also ich finde das extremst spannend in diesem Feld und auch eben privat für sich oder für Freunde oder Familie einfach anzubieten. Weil diese Aufklärungsarbeit manchmal schon alleine so einen Riesenunterschied macht. Spannend, heute tut es mir nicht weh. Ja, dann kann man sagen, hier haben sie Wasser getrunken und dann sind die Zwischenräume wieder ein bisschen aber das ist aus meiner Sicht zu wenig. Also alleine die Unterschiede rauszuarbeiten im Alltag, aber auch in der Praxis macht total viel Sinn. Ja, es gibt schmerzfreie Zeiten. Aha, super, wie das. Mhm. Ja, also da nachschauen, was da anders ist. Und so. Es ist echt ein tolles Feld. An dieser Stelle noch, als ich persönlich als großer Fan der Medizin, ja, finde das Thema auch deswegen so spannend, weil ich glaube, dass wir uns da keinen Gefallen getan haben, vor, ich glaube, einigen hundert Jahren da irgendwie den Körper und den Geist zu trennen, weil das natürlich in einer massiven Wechselwirkung steht, in beide Richtungen, ja, ganz klar. Und das beeinflusst sich, das ist für mich halt ein großes System, das einfach von der Medizin getragen sehr, sehr viel Potenzial auch hat, einfach in unseren Breitengraden sozusagen da zu unterstützen. Also einfach mit Imaginationen, gerade in der Hypnotherapie ist es natürlich sehr, sehr toll, aber auch generell im Coaching oder in der Psychotherapie ist das, wenn man das über mehrere Banden spielt, denke ich, sehr, sehr, sehr ertragreich für Klientinnen und Klienten.
Nehmen wir mal mit.
Nehmen wir mit. Wunderbar. An dieser Stelle, liebe Ursula, würde ich fragen, was du denn so mitgebracht hast. Das würde mich natürlich auch sehr interessieren.
Ja, also die Studie, die ich gefunden habe, oder die Untersuchung, die bezieht sich auf Paarbeziehungen. Mhm. Und so ein bisschen die Frage, was passiert eigentlich in einer Partnerschaft, wenn man sich gegenseitig die so kleinen täglichen Problemchen Ärgernisse und so erzählt. Mhm. Weil man ist lang davon ausgegangen, da gibt es aber sehr, sehr unterschiedliche Theorien dazu, ob das wirklich so ist oder nicht, dass wenn man von negativen Alltagserlebnissen erzählt, dass das dabei hilft, Emotionen zu regulieren und ein bisschen runterzukommen, so ein bisschen Stichwort Psychohygiene und solche Dinge. Und da wollte man sich anschauen, wie ist es denn in Paarbeziehungen, wenn das passiert. Und wenn es öfter passiert. Und dann hat man eine Untersuchung gemacht mit 100 Paaren, ganz unterschiedlicher Zusammensetzung, also mit heterosexuellen Paaren, mit homosexuellen, mit welchen, die zusammenleben und auch welche, die getrennt leben, unterschiedliche Altersgruppen. Also wirklich eine ziemlich bunte Paaresgruppe quasi genommen und hat erfasst in einem Zeitraum von circa 3 Wochen täglich tatsächlich, wie das denn so ist und wie sich's auswirkt, wenn der eine Partner oder die eine Partnerin der anderen Person immer wieder berichtet, was so diese kleinen Problemchen, Ärgernisse sind. Und das hat man abgefragt. Man hat abgefragt, ob sie es eben teilen oder nicht teilen, wie es ihre Stimmung beeinflusst hat, ob die dann negativ war, blieb, sich verändert hat und wie nah sie sich der anderen Person gefühlt haben. Und da sind ganz spannende Sachen rausgekommen aus meiner Sicht, nämlich dass also dieser Affekt, dieses negative Empfinden oder so, das hat sich kaum verändert, nachdem das geteilt wurde. Also diese Idee von, ich teile es und dann geht es mir besser, die wurde da ein bisschen in Frage gestellt oder das konnte man jedenfalls nicht zeigen. Also es geht mir nicht unbedingt besser, wenn ich mein Ärgernis teile und erzähle. Okay. Aber warum es interessant ist, die Nähe hat es deutlich erhöht. Ja, das heißt, die Personen, die berichtet haben, dass sie das geteilt haben und immer wieder geteilt haben und ständig oder oft geteilt haben, die haben sich ihrem Partner, ihrer Partnerin deutlich näher gefühlt. Also so ein bisschen den Beziehungskitt hat es gestärkt. Ja. Und das Spannende aus meiner Sicht auch noch, man hat 2,5 Jahre nachher so eine Follow-up-Messung gemacht, um nachzufragen. Und da hat man auch zeigen können oder ist rausgekommen, dass Personen, die häufiger ihre täglichen kleinen Ärgernisse mit der anderen Person geteilt haben, dass die von einer höheren Beziehungsnähe berichtet haben. Ja? Das heißt, man könnte so ein bisschen die Schlussfolgerung vielleicht ziehen, dass es zwar nicht der sofortigen emotionalen Erleichterung dient, wenn ich was erzähle, also es geht mir nicht unbedingt schnell besser, sondern manchmal sogar im Gegenteil, da sind wir beide vielleicht einmal kurz ein bisschen negativ gestimmt oder schlechter gelaunt, sondern dass es etwas ist, was der Beziehungsnähe gut tut und was langfristige Bindung tatsächlich offenbar fördern kann.
Und nur weil ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe, geht es jetzt auch darum primär, dass die Person, die sich ausdrückt, also die ein Problem schildert, die hat sich dann der anderen Person näher gefühlt. Gibt es da auch umgekehrt irgendeine Erkenntnis? Ist die da irgendwie drin?
Genau, man hat es gegenseitig gefragt. Genau, ja. Also es geht, soweit ich es verstehe, nicht nur darum, dass die eine Person dies teilt, also dass das schon wechselweise war, also dass man gegenseitig teilt und dass es insgesamt die Nähe gestärkt hat innerhalb der Paarbeziehung. Also nicht auf einen Part innerhalb der Beziehung bezogen, sondern generelle Beziehungsnähe gestärkt hätte.
Das wäre sonst eher bedenklich.
Dann wäre es wahrscheinlich sehr auf Kosten der anderen Person. Genau. Das ist ein bisschen schade vielleicht.
Das wäre schade. Ja, wunderbar. Okay, also das war dann ausgeglichen. Schön. Okay, spannend. Genau. Und was nimmst du dir jetzt mit so für die Praxis? Wieso ist das relevant? Für dich.
Ja, also ich würde mal sagen, dass für Paare, mit denen wir arbeiten, das durchaus relevant ist im Sinne von, wie verschlossen oder wie offen bin ich denn da mit den Dingen, die mich beschäftigen, aber auch ganz klar zu wissen, wenn ich es teile, hat es mal auf unsere Stimmung möglicherweise einen eher unerwünschten Effekt, weil wir vielleicht beide dann ein bisschen so ins Negative reingeraten. Da würde ich stark dazu aufrufen, sich das im Kopf zu behalten und zu überlegen, auch wann teile ich es denn vielleicht? Also ist mein Partner, meine Partnerin, ist die Person gerade eher schlecht drauf oder ist die gerade sehr gut drauf und gut in ihrer Kraft, ja, dann kann ich es vielleicht leichter teilen. Oder sind wir gerade beide irgendwie schlechter drauf und wenn ich da jetzt noch mehr Negatives erzähle, ja, dann wird es unsere Stimmung sehr belasten wahrscheinlich. Mhm. Aber gleichzeitig auch zu wissen, wenn es uns gerade gut geht, dann halten wir wahrscheinlich richtig gut aus, dass mal negative Sachen geteilt werden und das gehört ja auch zum Leben so ein bisschen dazu. Es gehört ja auch dazu, Anteil zu nehmen am Leben der anderen Person und das ja gemeinsam zu gestalten. Deshalb dazu wissen, wann mache ich es vielleicht oder in welcher Dosis mache ich es vielleicht, halte ich für sehr wichtig. Und gerade für die Paarbegleitung, wenn wir mit Paaren arbeiten, halte ich es auch für ganz wichtig, dass man vielleicht ein bisschen reflektiert oder sogar ausverhandelt, ausdealt, wie viel tut uns denn da gut und ab wann ist es vielleicht ein bisschen zu viel? Oder wenn ich was erzähle, was mich beschäftigt oder geärgert hat, wie lang rede ich denn dann drüber? Ja, sind das dann 2 Stunden Monologe, wo ich mich aufreg, empöre und sonstiges? Oder ist es einfach ich erzähle, was mich beschäftigt hat, was mich belastet hat, worüber ich mich geärgert habe und dann kann ich es auch wieder stehen lassen? Ich glaube, das sind so die wichtigsten Dinge aus meiner Sicht, die man dafür für die Arbeit mitnehmen könnten.
Also ein bisschen so differenzieren, also wann ist es ein entlastendes Gespräch, dass ich sage, ich möchte das teilen, das hat mich heute geärgert oder beschäftigt und ab wann wird das Ganze dann Teil eines des Problems, oder? Also wenn man dann sagt, ich klage 2 Stunden, wie schlimm alles ist und das mache ich dann sehr oft mit der Partnerin oder dem Partner, dann wäre es eher destruktiv natürlich.
Kann es auch zu viel sein, genau, dann kann es zu viel sein. Und was ich aber auch wichtig finde, ist einfach sich im Kopf zu behalten, dass dieses Teilen von negativen Sachen nicht nur was Schlechtes haben muss. Ja? Also es kann unmittelbar mal unsere Stimmung beeinflussen auf eine Art, die ich vielleicht gar nicht möchte. Aber es kann einfach diesen positiven Effekt haben, dass wir damit auch was für unsere Nähe tun, für unsere Verbundenheit. Ja. Ja, und deshalb auch so dieses Ärgernisse erzählen, immer abzuwerten von, ach, wir wollen doch so positiv bleiben oder so. Das ist also A, sowieso unrealistisch, glaube ich, und B, daran zu erkennen, dass das auch was Positives haben kann. Und wenn ich gerade Nähe stärken möchte, kann ich durchaus schauen, wie können wir denn das auf eine gute Art in unserem Alltag, in unserer Paarbeziehung vielleicht leben, so dass wir das eben gut aushalten, wenn wir über irgendwie negative Sachen reden oder wenn wir das teilen gegenseitig, um aber auch dann wieder irgendwie weiterzugehen. Aber dass es wirklich auch diesen Effekt hat, dass es uns näher bringt. Und wenn ich das möchte, ja, kann ich es einfach auch über das Teilen von den Dingen, die mich halt vielleicht auch belasten, tun.
Also das Ganze vielleicht auch auf einer Zeitebene zu sehen, dass man sagt, jetzt gerade in der Situation ist es belastend, aber generell auf einer längeren Zeitachse gesehen, ist es auch ein Beziehungskit. Also das tut auch gut, es bringt zusammen.
Genau.
Möchtest du noch
ergänzen? Naja, und wir sind ja dann eigentlich auch mitten im Alltag, gell? Weil genau, alle, die wir Paarbeziehungen führen. Ich glaube, da ist es auch gar nicht so anders. Also wenn ich merke, die andere Person, die ist heute, auch weil sie irgendwas Negatives erlebt hat, vielleicht irgendwie schlechter drauf, dann werde ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein oder mal fragen, du, ich hätte auch was erlebt, halt man es noch gut aus, beides zu hören heute gerade oder soll ich es mal aufheben für morgen oder so? Ja, also ich glaube, da kann man einen sehr, sehr angenehmen, spielerischen Umgang damit auch finden, wo man sich dann vielleicht sogar auch durch dieses Ausverhandeln und dieses, hey, geht's heute gerade noch oder wollen wir heute lieber nicht, sich da sehr wertschätzend zu begegnen.
Ja, und es zeigt ja also in sich schon mal eine große, große Kompetenz auf, wenn man eine Paarbeziehung lebt, in der das möglich ist, dass man vielleicht auch diesen Impuls, sich auszudrücken, jetzt verschiebt. Also dass man sagt, okay, ich habe da was, das kann vielleicht sogar ein bisschen ein Diskurs werden oder zu einem Konflikt führen. Oder mir ist es emotional wichtig oder ich möchte das einfach teilen in der Beziehung, aber ich merke, jetzt gerade passt es nicht. Also alleine die bewusste Entscheidung, ich vertage das und ich mache das dann irgendwie ein paar Stunden später oder am Wochenende, erlebe ich jetzt zumindest als Riesenkompetenz, die da ja mitschwingt, weil das ja einigen Leuten ganz, ganz schwer fällt, das nicht sofort im Affekt zu sagen. Und dann, wie du schon erwähnt hast, oft passt es dann einfach nicht gut. Und das kann dann zu größeren Problemen führen.
Aber gleichzeitig hat eben dieses Teilen von Alltagsstress, das kann echt langfristig den Zusammenhalt stärken. Und ich glaube, das auch so mitzuhaben und auch nicht ständig ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich Ärgernisse vielleicht teile mit meinem Partner, meiner Partnerin, sondern dass man das auch als Beziehungsinvestition sogar sehen kann. Natürlich mit dieser mit dieser Vorsicht ein bisschen, ja, im Sinne von, ich hau nicht ständig, so wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast, ständig raus, was da ist an Ärgernissen, sondern ich bin wohlwollend und aufmerksam, wie es meinem Gegenüber gerade geht und ob das gerade ein guter Zeitpunkt ist oder vielleicht nicht, dann glaube ich, dass das irgendwie auch was ganz, ganz Feines haben kann und eben, wie die Studie sagt, was Stärkendes, wenn man da einen guten Umgang und eine gute Balance innerhalb von einer Paarbeziehung findet damit.
Also man muss sich da nicht schlecht fühlen, wenn man mal herumkrantelt. Sozusagen.
Nein, also ich finde auch angemessen, das habe ich auch schon mal gemacht, dass ich meinem Partner dann gesagt habe am nächsten Tag, du danke, dass du das gestern so gut ausgehalten hast. Ja. Also ich glaube, das wäre vielleicht auch was wir immer wieder mal dazu tun könnten, wenn wir uns da mitteilen und gerne wollen, dass die andere Person zuhört, dass wir dann auch einmal Danke sagen dafür. Ja, und es nicht einfach so als, das hast du gefälligst zu tun als mein Partner annehmen, sondern es auch wertschätzen. Also wertschätzen, dass man das teilen kann miteinander.
Also so ab und zu auf so eine Metaebene zu gehen und das nochmal so neu zu bewerten oder auch einfach anzusprechen.
Genau, also auch mit einer Wertschätzung, dass das möglich ist.
Dann freue ich mich auf die nächsten Folgen mit dir und danke fürs Zuhören. Genau, du hoffentlich auch.
Und wir sagen auf Wiederhören.
Wir sagen auf Wiederhören. Ja, bis bald. Ciao.
Kopfzerbrechen.